Da kam mal ein Anruf mitten in der Nacht, halb vier in der Nacht nochmal. Und meine Frau, damals war es noch Haustelefon, Handy noch nicht so aktuell. Wir standen wirklich im Bett mitten in der Nacht. Also Sturm geklingelt, Telefon, und wir haben wirklich im Bett gestanden. Und du denkst ja dann, da ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwo in der Verwandtschaft, irgendjemand ist schwer krank geworden oder lebt nicht mehr. Und dann meldete sich der Vater des Spielers. Ja, und hallo Herr Elgert, hier ist Herr so und so. Ich sag, Sie werden einen Grund haben, was kann ich für Sie tun? Zu dem Zeitpunkt noch sehr freundlich. Ja, und dann kam die Antwort, ja, ich wollte meinen Sohn morgen fürs Training abmelden, der hat die Grippe.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
So, Schlüdenmann, ab heute weht hier ein anderer Wind. Weißt du was? Ab heute ist hier Männer-Podcast angesagt.
Männer-Podcast. Männer-Podcast klingt dann wie? Hört sich wie an?
Das habe ich mir auch noch nicht so genau überlegt, aber das ist das heiße Thema. Deswegen, ich sitze hier heute in der Unterbuchse, habe die Hand im Schritt und allen anderen Kram, der dazugehört irgendwie, das müssen wir uns dann jetzt quasi erarbeiten in dieser Folge KMD. Aber das ist das Thema, das ist der Zeitgeist, Männer-Podcast, Männer-Fußball, und da müssen wir aufspringen.
Ich weiß nicht, wie viele Hörer wir eben gerade hatten, aber ich weiß, wir haben jetzt maximal noch ein Viertel davon, weil sie bei dem Bild mit dir in der Unterhose und der Hand sonst wo jetzt gerade abgesprungen sind. Aber die, die noch da sind, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets the Zone mit Benny Zander.
Hallo.
Ihr müsst euch jetzt euer eigenes Bild machen und mit mir. Und ich kann ehrlich verraten, ich sitze wirklich in einem fremden Bett, nicht jetzt gerade in Macho-Pose, sondern einfach so ein bisschen an den Laptop gekrümmt, weil wir... Also ich sag mal, heute eine besondere Folge haben. Ich bin in Braunschweig, Benny ist in Leipzig, immerhin in ruhigen, normalen Gefilden, richtig?
Das ist absolut richtig. Also ich bin hier heute, für mich ist heute gar nichts besonders, aber wenn ich das schon höre, dass du da irgendwo in einem Bett rumlümmelst, da frage ich mich echt, was das eigentlich für eine Arbeitsmoral ist.
Ja, wenn es denn so wäre. Wir haben versucht, wir können euch das mal erzählen. Ich bin bei meinem Kumpel in Braunschweig. Bin hier gestern Abend angekommen, habe ihm gesagt, hey, bei mir alles wie immer, muss morgen früh Podcast machen. Ja klar, ich bin arbeiten. Ratet mal, wo er arbeitet, wenn er hier im Großraum Wolfsburg zu Hause ist. Und ich habe hier also die Wohnung für mich mit dem Problem, dass ich mich da hinten eigentlich ins Wohnzimmer setzen wollte, aber das LAN-Kabel nicht so weit reicht, dass wir eine stabile Verbindung haben. Das heißt also, wir mussten dann doch irgendwie ein bisschen umkonstruieren und jetzt sitze ich in seinem Bett. Er wird hoffentlich niemals davon erfahren, wenn wir ruhig bleiben, wenn ihr die Klappe haltet. Aber das ist alles jetzt so ein bisschen improvisiert, sage ich mal. Hauptsache die Leitung hält. Das ist ja unser altes Motto. Das ist mal meine Männer-Podcast-Aussage 2019.
Ich finde das eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir quasi, liebe Hörer, zusammen ein kleines schmutziges Geheimnis. Verratet es auf keinen Fall. Und wollen natürlich mit euch über diesen echt, Schlüdenmann, krassen Spieltag reden. Du bist ja nur deswegen in Braunschweig, weil du gestern ja für The Zone noch bei Gladbach gegen Bremen warst. Und den Tabellenführer gesehen hast, lass uns doch damit vielleicht ein bisschen anfangen. Hast du bestimmt auch mit den Coaches ein bisschen Interviews führen können und so weiter. Am Ende bleiben die Gladbacher Tabellenführer und jetzt kommen langsam die ersten Stimmen, was ich so auch der Presse entnommen habe, die darüber sinnieren, können die tatsächlich am Ende sogar deutscher Meister werden.
Mein Expertenkollege Jonas Hummels ist ja so ein kecker Typ, vielleicht ist es dir mal aufgefallen, vielleicht auch
keck,
dem einen oder
ja klar,
anderen
keck,
Hörer.
So hätte ich ihn beschrieben.
Der konnte es sich natürlich nicht nehmen lassen, nach dem Spiel, nach diesem 3:1-Sieg der Gladbacher, als Marco Rose nochmal zu uns kam, zu sagen... Was war da los? Nur 3-1 oder was? Und ihr wollt Tabellenführer sein? Und er hat nur gegrinst und hat dann gesagt, nee, bleib mal ruhig, ist schon alles gut. Und wir haben uns noch ein bisschen mit ihm unterhalten können, was auch so den Druck angeht. Und was er sehr, sehr interessant wiedergegeben hat, ist, dass die Jungs so wahnsinnig brennen. Das ist jetzt das nächste Geheimnis, das ich mit euch teilen kann. Er hat gesagt, also manchmal ist es mir sogar fast ein bisschen zu viel. Du führst deutlich und selbst in der 80. Minute diese Außenverteidiger, die ja beim Rose-Fußball immer nochmal eine besondere Rolle spielen, weil sie ja hoch und runter rennen müssen, um anzuschieben, egal ob Viererkette oder Dreierkette, die sind nicht einzufangen, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, aber gut, im Zweifel sollen sie halt lieber laufen, besser als wenn ich ihnen in den Arsch treten muss. Aber er ist selber erstaunt, das musst du dir mal überlegen, er ist selber erstaunt von seinen Spielern, dass die noch so Meter gehen, obwohl er im Hinterkopf hat, boah, ist jetzt halt auch eine Phase der Saison, in der viel dann auch Dreifachbelastung ist, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt ein bisschen runterfahren würden. Und dann ringst du als Trainer da draußen und sagst dir, oh, vielleicht, ach egal, sollen sie laufen. Also fand ich ganz spannend. Kofeld auf der anderen Seite war ein bisschen unglücklich, weil die Bremer nicht so schlecht gespielt haben, weil sie ja, eigentlich, so hat er es gesagt, die besseren Chancen in der ersten Halbzeit gehabt haben. Die abgezocktere Mannschaft ist im Moment Borussia Mönchengladbach, war sehr, sehr spannend. Zwei sehr, sehr angenehme Leute da auf der Trainerposition. Da kann ich übrigens jetzt auch schon mal sagen, wir haben nachher noch einen sehr, sehr angenehmen Trainer im Gespräch, aber da kommen wir später noch hin, da geht's dann in Richtung Gelsenkirchen. Aber ich kann für den Moment festhalten, die Gladbacher mal wieder mit einem Sieg, jetzt ja mit 4 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und mit einem, ich sag mal, beeindruckenden Selbstverständnis.
Und was ist jetzt mit Bremen? Platz 14, 11 Punkte, wie war denn der Kofeld nach dem Spiel drauf? Weil ich meine, das sind jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Köln und den ersten Abstiegsplatz, den ersten direkten. Also die laufen den eigenen Ansprüchen, die sie ja auch dann durchaus immer wieder, finde ich, sehr angenehm, ob optimistisch formulieren, von wegen wir wollen nach Europa, ja komplett um Mundo hinterher.
Ja, also das Schwierige an der Bremer Situation ist, dass sie davor ja 5-mal unentschieden gespielt haben und das unter anderem auch gegen so Mannschaften wie Dortmund. Das heißt also, da kannst du ja nicht in die nächsten Wochen gehen und sagen, es läuft bei uns gerade schlecht. Das Problem ist aber eben spätestens seit der 3-Punkte-Regel und die gibt es seit wann? 93, 94, irgendwie
ja, keine
so.
Keine Ahnung. Ja.
Ist halt ein Unentschieden nicht mehr ganz so dolle, ne? Und dann ist es halt ein Problem, wenn du nach 5 Spielen 5 Punkte hast und eben nicht 8 oder 9, was die Situation auch komplett verändert hätte. Jetzt kassierst du dann beim Tabellenführer eine Niederlage, stehst wieder nach dem Spiel am Mikro und er ist ja wirklich ein ehrlicher Typ, musst halt sagen, ich weiß nicht genau, also wir haben die Dinger einfach nicht gemacht. Und das ist ja jemand, der das Spiel taktisch komplett entschlüsseln kann. Und wenn selbst so jemand, der da alles eigentlich ja richtig liest, was auf dem Spielfeld 90 Minuten lang passiert ist, am Ende auf diesen Grund runtergebrochen kommt, wir haben die Dinger nicht gemacht, die haben sie gemacht, dann sind dir irgendwo als Trainer auch die Hände gebunden. Sie haben wieder eine Standardsituation zum 0-1 bekommen, das hat ihn verrückt gemacht und ich weiß nicht, ob du das, wurde auch so ein bisschen zitiert, dann gelesen hast, er hat dann gesagt, weil ich ihn angesprochen habe, jetzt Länderspielpause, kann man ja ein bisschen dran arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die defensiven Standardsituationen nochmal auf den Tisch kommen bei ihm und er sagt, nee, hab keinen Bock mehr, ich beantrage, dass wir einfach in Zukunft ohne Standardsituationen spielen. Weil ich weiß, die haben das eigentlich bis zum Abkotzen, das musst du mir vorstellen, Benni, die haben es bis zum Abkotzen trainiert, wenn ich das mal so formulieren darf. Und
klar, ist Männerpodcast, mach ruhig.
Das erste Gegentor, ich wollte gerade sagen, dann kriegen die wieder das erste Gegentor nach so einer, in dem Fall Freistoßflanke, Eckengegentore, haben sie auch die meisten der Liga, meisten Kopfballgegentore in der Liga. Also das musste ich ja als Trainer fuchsteufelswild machen und es ist eben wieder passiert. Aber nee, ich bleib schon dabei, dass das eigentlich eine Mannschaft ist und jetzt kommt ein gefährlicher Satz, die da unten nicht hingehört. Weil so einen Satz hat man auch schon über Mannschaften gesagt, die dann am 32. Spieltag da unten standen und dann hatten sie ein verdammtes Problem. Stuttgart zum Beispiel zuletzt.
Trainer sind sowieso in dieser Folge so ein bisschen bei uns im Fokus. Du hast schon gesagt, wir werden gleich noch Nachwuchstrainer-Legende von S04 Norbert Elgert im ausführlichen Interview haben. Aber an diesem Spieltag standen die Trainer sowieso im Fokus. 2 sind nach Niko Kovac jetzt die nächsten beiden entlassen worden bzw. beurlaubt worden. Zum einen Achim Bayerlorzer beim 1. FC Köln, zum anderen beim FSV Mainz 05 Sandro Schwarz. Und dann stand noch einer im Fokus, der fest im Sattel sitzt bei seinem Verein, der aber beteiligt war an der kuriosesten Szene des kompletten Spieltags. Wir springen mal zum Spiel Freiburg gegen Frankfurt. Es haben mittlerweile sowieso alle gesehen, auch wenn sie das Spiel nicht live gesehen haben sollten, weil es über die sozialen Netzwerke gefühlt kein anderes Thema mehr gab, als den Clothesline von David Abraham von Eintracht Frankfurt gegen Christian Streich. Und dann ist vor allem auf Twitter eine sehr unsägliche Diskussion entbrannt darüber, was ist jetzt da genau eigentlich passiert? Der Ball rollt in der Schlussphase in einem sehr hitzigen Spiel in Richtung Freiburger Trainerbank. Christian Streich steht da, könnte den Ball stoppen, da seine Mannschaft aber führt, lässt er den Ball durch. Und dann wurde darüber diskutiert. Jetzt macht der Streich angeblich, haben einige gesagt, einen Schritt rüber in den Laufweg von David Abraham, der den Ball holen will, um den Einwurf auszuführen. Und der Abraham checkt ihn aber mal komplett im Munde um, dass der dann da halt auf dem Hosenboden landet. Daraufhin springen natürlich alle Freiburger hoch, die da auf der Bank sitzen. Es kommt zur Rudelbildung. Abraham sieht rot. Vincenzo Grifo, der schon ausgewechselt worden ist, sieht auch noch die rote Karte, weil er ihm da im Gesicht rumfuhrwerkt. Ganz kuriose Szene. Fangen wir mal damit an, wie du das gesehen hast. Weil ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe da unter anderem der Etienne von den Rocket Beans und auch Philipp Köster von Elf Freunde haben auf Twitter gesagt, ja, der Streich provoziert das auch, der ruft dem Abraham auch noch was entgegen und macht da halt so einen kleinen Schritt rüber. Ich habe den Schritt nicht wirklich gesehen, für mich war es einfach eine sehr dusselige, das steht glaube ich außer Frage, Aktion vom sehr heißblütigen, immer wieder auch mal emotional sehr ins Spiel involvierten David Abraham.
Wir können erstmal festhalten, du kannst bei deinem Verein noch so fest im Sattel sitzen, wenn David Abraham kommt, dann haut er dich vom Pferd. Das ist in dem Fall Christian Streich passiert, aber ich widerspreche dir dahingehend, dass er diesen Kontakt, wie ist das beim Fußballsprech, dass er diesen Kontakt mit initiiert hat. Also einen seitlichen Schritt sehe ich auch nicht, aber er wusste, was da kommt. Und hey, wir sind auch beide beruflich im Basketball zu Hause. Das wäre, jetzt hoffe ich, dass ihr euch das vorstellen könnt, dass ihr so ein bisschen regelkundlich seid im Basketball. Das wäre nicht als Offensivfoul gepfiffen worden, weil sich Christian Streich leicht seitlich bewegt. Hast du das vor Augen? Also ein bisschen muss ich den Leuten, die da sagen, naja, Streich hat aber auch sein Spielchen mitgespielt, recht geben. Ich sehe da jetzt nicht den Schritt und ich werfe mich quasi bei ihm in die Laufrichtung und tue dann so, als wäre ich gecheckt worden. Nee, das war schon ein klarer Check. Aber ich würde mal unterm Strich festhalten, beide wollten, dass es zu diesem Kontakt kommt. Auch Streich. Und ich glaube, die Reaktion im Anschluss, da müssen wir ja gleich drüber reden, ist auch ein ganz guter Beweis dafür, denn irgendwie haben sich ja beide dann so ein bisschen entschuldigt. Und wenn Christian Streich, auch wenn er natürlich ein sympathischer Kerl ist, bei der Aussage bleibe ich übrigens, und sowieso jetzt irgendwie nicht über viele Monate Krieg stiften möchte, aber ich glaube, wenn der sich einfach nur komplett über einen Haufen gerannt gefühlt hätte, ohne auch nur annähernd was dafür zu können, dann hätte er sich auch anders geäußert nach dem Spiel.
Ja, lass uns mal reinhören, genau. Ich habe den Ton mal vorbereitet, Christian Streich auf der Pressekonferenz zu dieser kuriosen Szene.
Der Ball ist gekommen und dann hat er mich halt einfach, bumm, über den Hufe gerannt. Heißt es in Alemannisch. Und dann ist natürlich leider die ganze Spieler hoch, weil ich bin sofort aufgestanden, weil ich habe keinen Bock auf das ganze Theater. Aber Fußball, hat er jetzt gesagt, ist so. Er ist zu mir gekommen jetzt und hat sich entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, David, alles okay? Und er hat gesagt, ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler. Ja, wie gesagt, also da kann ich jetzt nicht stabil sein. Darf er nicht machen, das ist klar, darf er nicht machen. Das ist natürlich scheiße, auch für Frankfurt dann, weil kriegt eine rote Karte. Thema erledigt, weg, weiter geht's. Fußball, da gehört Emotionen dazu. Ich werde ja jetzt bestraft. Natürlich, das darf er halt nicht machen. Und das hat er auch gesagt, es tut ihm total leid.
Sagt Christian Streich, also ja, also ich sehe es ein bisschen anders als du. Also natürlich, eine Sache muss man schon mal sagen, ich bin ja auch ein Christian Streich-Fan und das geht ja vielen in Deutschland so. An der Seitenlinie ist er schon jetzt nicht unbedingt immer unbeteiligt, sondern ganz im Gegenteil auch häufig daran beteiligt, dass da viel Feuer in das Spiel reinkommt, wenn seine Freiburger da eben mit dabei sind, was ja aber auch wichtig ist für die, weil sie halt manchmal fußballerisch auch einfach vielleicht ein bisschen unterlegen sind und über andere Tugenden kommen müssen. Also er ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Trotzdem habe ich jetzt, also werfe ich ihm da relativ wenig vor und was absolut unsäglich war, war dann die komplette Diskussion auf Twitter über dieses Thema. Man darf heutzutage einfach nicht mehr anderer Meinung sein. Es ist einfach nicht erlaubt, dass sich einer da hinstellt und sagt, ja, für mich hat der Streich das auch ein bisschen provoziert, dann wäre denn da kübelweise, wird da Mist auf ihm abgeladen und so weiter und so fort. Wahnsinn. Unterm Strich fand ich es geil, dass David Abraham offenbar zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ich dachte, du bist ein bisschen stabiler. Also das finde ich schon ganz gut.
Gab dann auch noch ein Foto mit Grifo, der, du hast gesagt, auch die rote Karte bekommen hat und ihm, die sich danach verbrüdert haben, so möchte ich fast sagen, so deutlich war zumindest dieses Freundschaftsfoto dann zu werden. Insofern ist da alles gut. Ich finde erstmal tatsächlich kurios, dass wir in den letzten Wochen ja auch hier im Podcast immer wieder betont haben, was das doch für ein schönes, beschauliches Breisgau da unten ist in Freiburg und viele haben das ja auch bestätigt, zuletzt Matthias Ginter und Nils Petersen davor und dann gibt es aber den Clash der Bundesliga bis jetzt. Genau da. Und das fand ich irgendwie schon ganz, ganz lustig. Sie haben sich alle wieder eingekriegt. Das ist tatsächlich das Wichtigste, klar. Übrigens für die Spieler eine schwierige Situation, glaube ich. Versetz dich mal in deren Lage, auf der Bank sitzend, dein Trainer wird gecheckt und er ist ja nun auch wirklich hart auf den Boden. Ja, er hat sich da jetzt nichts gebrochen oder so. Aber bist du da nicht sogar auch gezwungen, als Spieler erst einmal auf diesen Mann zuzustürmen? Grifo holt sich dann die rote Karte ab. Aber ich sag mal so, wenn er sitzen bleibt, kommt es noch komischer, oder?
Ja, na klar. Also ich bin ja nun auch eher hitzig, wenn ich Fußball spiele und erzähle viel und lege mich auch gerne mit Leuten an. Von daher wäre ich der Erste da gewesen, der bei David Abraham tatsächlich gewesen wäre. Guckt ihr im Übrigen und auch ihr, liebe Hörer, guckt euch gerne nochmal an. Es gibt ja verschiedene, schönerweise verschiedene Kameraperspektiven. Guckt euch erstmal die an, wo ihr das Gesicht von Christian Streich nahe seht, wenn der von dem Abraham über den Haufen gerannt wird. Die ist pures Gold. Und dann achtet nochmal, es gibt noch eine, wo man im Anschnitt hinten sieht, wie Adi Hütter die Szene verfolgt und komplett verwirrt ist darüber, was da passiert. Also das ist wirklich aus so vielen Perspektiven so eine geile Szene gewesen, in dem Sinne, dass halt ja das einfach nicht alltäglich ist. Am Ende haben sich alle wieder lieb gehabt und das ist auch das, worauf es ankommt. Und dann ist auch gut. Und dann, wie gesagt, hört mal auf, euch da gegenseitig immer messerwetzend auf Twitter gegenseitig an die Gurgel zu springen, nur weil mal einer eine andere Meinung hat. Entspannt euch alle mal wieder ein bisschen. Die danach haben sich alle wieder im Griff gehabt. Da müsst ihr jetzt hier nicht irgendwie komplett durchdrehen noch im Nachhinein bei Twitter. Übrigens Nils Petersen, weil du es gerade schon gesagt hast, seitdem er bei uns im Podcast war, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, 4 Tore in 3 Ligaspielen. Ne? Also der KMD-Effekt wirkt.
Und der erste Freiburg klettert auf einen Champions-League-Platz. Das ist dann fast ein bisschen untergegangen. Geht auf die 4 hoch und ein Rat an euch da draußen, wenn ihr euch mal so ein bisschen in der Wolle habt, dann müsst ihr das jetzt nicht so austragen, wie das auf Twitter regelmäßig passiert. Ist es zum Beispiel eine Option, einfach auch mal eine Woche ein bisschen Abstand voneinander zu gewinnen? So wie Benny und ich das machen, wenn ein bisschen heiße Luft da ist und dann macht der eine zum Beispiel ein Interview mit Norbert Elgert, weil er sagt, hey, das wird vielleicht geiler, wenn ich es alleine mache. Und der andere, der sitzt im Schaukelstuhl. Das sind so die Wege, die wir gehen. Ist das richtig? Kannst du das so bestätigen, Benny Zander?
Kann ich absolut so bestätigen. Alexander Schlüter hat zum ersten Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, tatsächlich ist er in Vorleistung gegangen, arbeitstechnisch, und hat in der vergangenen Woche schon ein Interview geführt mit der Nachwuchstrainer-Legende, die wir in Deutschland haben. Norbert Elgert, U19-Trainer vom FC Schalke 04, hat so viele Topstars rausgebracht. Leroy Sané, Mesut Özil, alle sind sie durch seine Hände geflutscht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch noch nicht zu 100%, was der Schlüter mit dem Elgert bequatscht hat. Na gut, zu 50% weiß ich's, weil das musst du schon ehrlich zugeben. Ein bisschen habe ich dir bei der Interviewvorbereitung geholfen, du Vogel.
Ja, hast du tatsächlich. Und ich glaube, es lohnt nochmal so ein bisschen mehr über diesen Mann zu sagen, weil, und wir haben uns ja dann doch beide gemeinsam darauf vorbereitet und können das so ein bisschen wiedergeben. Das ist ein echt besonderer Typ. Also ihr werdet, glaube ich, auch gleich hören, dass das eine besondere Type ist in der Art, wie er redet. Und er ist einfach ein Königsblauer. Und dieses Gelsenkirchnerische, das hat er so in der Stimme. Und das, was, als ich jetzt gerade versucht habe, Gelsenkirchnerisch zu sagen, war das ganz sicherlich nicht Gelsenkirchener Slang. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ihr werdet es gleich noch viel besser hören. Was man ganz dringend bei diesem Mann sagen muss, der Kerl ist eine Ikone bei den Knappen. Also wir haben es ja jetzt schon gemerkt, als wir das auf Twitter angekündigt haben, auf Instagram angekündigt haben, wie viele Schalker-Fans mir geschrieben haben, Wahnsinn, unser König. Also mir war er jetzt gar nicht so krass geläufig. Diesen Namen kannte man, weil man immer wieder mal gelesen hat, Leroy Sané erzählt nur Gutes über ihn und sagt, wie wichtig er für seine Karriere war. Julian Draxler, Sead Kolasinac, also das sind alles Leute, die von ihm schwärmen, und dann war es irgendwie für uns mal so an der Zeit, der ganze Sache auf den Grund zu gehen, weil das ja alles sehr, sehr spannend klang bis dahin. Und jetzt konnte ich in dem Fall rausfinden, was er denn für ein Typ ist. Und ich kann euch jetzt schon mal mit auf den Weg geben, es ist besonders. Viel Spaß.
Norbert Elgert, erstmal schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Als ich gerade meinem Taxifahrer gesagt habe, wir müssen in die Knappenschmiede, habe ich zugegebenermaßen zum ersten Mal über dieses Wort nachgedacht. Und mir gefällt es schon ganz gut, weil es natürlich ein nettes Wortspiel ist. Gefällt es Ihnen auch gut, Knappenschmiede?
Ja, sonst hätte ich schon längst versucht, meinen Einfluss da geltend zu machen und eine andere Bezeichnung zu finden. Aber Knappenschmiede passt natürlich hervorragend, weil Gelsenkirchen immer eine Bergbaustadt war und noch ein klein wenig ist. Jeder weiß ja, dass es den Bergbau in der Form von früher nicht mehr gibt. Aber trotzdem nannte man die Bergleute früher eben Knappen. Also von daher ist das Ganze natürlich extrem treffend. Knappen hat was mit Malocher und Malocher-Mentalität zu tun. Und dafür steht ja auch unser Club.
Jetzt darf man wahrscheinlich nur bei dem Bild Umgang mit Nachwuchsspielern nicht so weit gehen, dass man sie sich jetzt mit einem Hammer vorstellt, der darauf einprügelt. Welches ist Ihr Werkzeug und wo setzen Sie da bei den Nachwuchsleuten an?
Ja, mein Werkzeug ist der Fußball, das Spielgerät und vor allen Dingen die Beherrschung dieses Spielgeräts unter größtem Raumgegner Zeitdruck.
Sie sind einer der erfolgreichsten und man kann schon auch sagen bekanntesten Nachwuchstrainer überhaupt. Ich würde schon gerne Ihre Philosophie grundsätzlich besser kennenlernen. Sie haben es also viel mit jungen Leuten zu tun, die noch sehr viel Potenzial haben, die sehr viel Entwicklungsraum haben. Wie gehen Sie da ran? Denn die eine Frage ist ja, wie kann man sie besser machen? Und die andere Frage ist, wie viel Freiheiten lässt man ihnen?
Ja, dafür braucht man schon ein bisschen länger für dieses Thema, aber ich versuch's mal anzugehen. Also der Ansatz ist bei Menschen im Allgemeinen, wenn man führt, der ganzheitliche, und bei Jugendlichen, und es handelt sich um 16, 17, 18, 19-Jährige, also bei Jungs in dem Alter im Speziellen, noch ganzheitlicher. Und mit ganzheitlich meine ich, dass der Mensch immer im Vordergrund stehen sollte. Der Mensch in seiner Ganzheit, ja, in seiner Verbindung von Körper, Geist und Seele. Ja, und entsprechend gehen wir natürlich auch an unsere Aufgabe mit diesen jungen Menschen zur Ausbildung bei uns. Was ich mit Ganzheitlichkeit meine, ist die Verbindung von Technik, Taktik, von Athletik, von mentaler Stärke, von Teamfähigkeit, ja, aber auch Lebenswandel. Erster Punkt vielleicht. Das Trainieren der Technik, hatte ich ja gerade schon gesagt, das Beherrschen des Balls unter größtem Gegner, Raum und Zeitdruck. was früher schon mal besser war als in der heutigen Zeit, weil die Spieler einfach früher auf mehr Stunden gekommen sind, in diesem Alter schon. Ja, du brauchst ja, so Malcolm Gladwell hat ja mal eine große Untersuchung gemacht, dass du ungefähr 10 Jahre beziehungsweise 10.000 Stunden harten, intelligenten, effektiven Trainings brauchst, um in irgendeiner Sportart oder auch was ein Musikinstrument betrifft, um da spitze zu werden. Ja, also das steht immer noch mit vorne an. Ja, dann ist zweitens das taktische Verständnis, die Spielfähigkeit, das Spielverständnis ganz, ganz oben an in unserer Ausbildung. Und unter Spielintelligenz verstehe ich persönlich das Herausfinden, und das geht ja alles in Bruchteilen von Sekunden, der jeweils besten Lösung. Spielfähigkeit, taktisches Verständnis heißt, dass du eben wirklich dich auf dem Platz zurechtfindest. Und um es in der Sprache der Jugendlichen zu sagen, dass du eben permanent online bist, dass du ständig das Spielfeld scannst, dich umschaust, Schulterblick und so weiter anwendest, um einfach zu sehen, was passiert da auf dem Platz. Wo sind meine Mitspieler, wo sind die Gegenspieler, wo ist der Ball? Und mit jeder Bewegung eines Mit- oder Gegenspielers oder des Balls verändert sich wieder alles. Das so vereinfacht ausgedrückt sind das ja auch die kognitiven Dinge. Sehen, was passiert auf dem Platz, verstehen, was da passiert, entsprechend eine Entscheidung treffen, möglichst die beste Entscheidung finden von den vielen möglichen. Ja, und dann diese Entscheidung durchführen. Und um diese Entscheidung durchzuführen, brauchst du auch wieder eine entsprechende herausragende Technik. Das, was ich damit sagen will, die Dinge hängen zusammen. Dann geht's weiter natürlich mit dem athletischen Bereich. Du musst fit sein, wenn du dich im Hochleistungssport bewegst. Und ganz wichtig, immer wichtiger geworden, das Fußball ist inzwischen eine Schnellkraftsportart, also der athletische Bereich. Mentale Stärke, einer der wichtigsten Komponenten. Das hat ja viele unserer Jungs, die hier in der Arena gespielt haben und jetzt auch woanders spielen oder immer noch spielen, ausgezeichnet, dass sie in der Lage waren, und das verstehe ich unter mentaler Stärke, dann richtig gut zu sein, wenn es darauf ankommt. Plus Teamfähigkeit, also diese We First. Wenn ich mit einer Mannschaft auf den Platz gehe, sollte die Mannschaft an erster Stelle stehen, ohne dass ich mich selbst dabei und meine eigene Stärke aufgebe. Lebenswandel und so weiter, so im ganz Groben. Vielleicht schon ein bisschen zu lang, aber kürzer ging es nicht.
Dafür haben wir ja hier diesen Podcast. Ich würde auf diesen mentalen Aspekt gerne noch zurückkommen. Kann man sowas trainieren? Wie kann man sowas trainieren? Also wie man einem Spieler Technik beibringt, kann ich mir grob vorstellen. Aber diese mentale Stärke, Sie sagen, in den richtigen, in den entscheidenden Momenten komplett da zu sein, trainiert man wie?
Ja, was mir mit den Jahren aufgefallen ist, mit in den 20, 25 Jahren jetzt, in der ich mich in der Ausbildung bewege und vorher dann schon als Seniorentrainer, dass die viele von den Allerbesten auch in diesem Bereich, egal aus welchen Gründen, schon sehr viel mitgebracht haben. Beispiele, Julian Draxler, Max Meyer, Mesut Özil, Leroy Sané, viele mehr. Und die Jungs mögen mir verzeihen, wenn ich sie jetzt nicht genannt habe. Viele mehr. Viele von ihnen haben sehr viel mitgebracht und waren dann auch in der Lage, relativ früh in die Arena zu gehen und dann dort Spitzenleistung abzurufen. Also dann, wenn es drauf ankam, und in der Arena kommt es drauf an. Aber man kann natürlich auch, was den Kopf betrifft, der Kopf gewinnt. Also kann man den Kopf auch trainieren, muss ihn trainieren. Prozentual sicherlich mindestens genauso viel wie mit dem Ball. Aber also im Groben gesagt, so einige Dinge. Man kann mit Autosuggestion arbeiten, das heißt einfach sich selbst positiv beeinflussen. Wenn 70-80% aller Informationen, die wir heute aufnehmen, negativer Art sind, das meine ich damit, dann bekommen wir natürlich auch gerade über die sehr, sehr wichtigen Medien, nicht falsch verstehen, aber und über unsere Umwelt viel Negatives eingeflößt. Und dann ist es nicht einfach, positiv zu sein. Des Weiteren haben wir in unserem Leben auch viele negative Suggestionen. Schuster, bleib bei deinen Leisten oder das schaffst du nie und so weiter. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass die Jungs lernen, positiv mit sich selbst zu sprechen. Das heißt im Grunde genommen, selbst ihr bester Cheerleader zu sein, mit positiven Selbstbeeinflussungen zu arbeiten. Dann gibt's aber auch Unterstützung von Mentaltrainern. Jeder Verein hat inzwischen seine Sportpsychologen, die dann sehr, sehr gute Ansätze haben. Visualisieren, Kino im Kopf, sich also vorstellen, wie dir irgendwas gelingt. Also nicht darauf schauen, was ist dir misslungen. Und selbst wenn dir mal was misslungen ist, dann kann man NLP-mäßig, also ein bisschen kann man das switchen. versucht man dann da im Grunde genommen wie mit so einem schwarzen Schwamm drüber zu gehen, die Situation noch einmal zu sehen, dann weg damit und sich das Ganze dann nochmal, das was dir misslungen ist, positiv vorstellen. Also wenn du eine Chance nicht verwertet hast, frei vor dem Tor, stellst du dir dann hinterher nochmal vor, wie habe ich das Ding reingemacht, um es in der Fußballersprache zu sagen, musste ich dann aber auch da reinfüllen und dann damit abschließen. Also das ist, es gibt viele, viele Möglichkeiten und Ansätze, wo wir den Jungs auch helfen können.
Ja, und es werden ja sicherlich auch viele zuhören, die dann nicht in der Arena spielen und wahrscheinlich auch nicht mehr spielen werden, aber eben auf niedrigerem Niveau. Der Ansatz ist ja der gleiche, denn auch da spüren die Jungs ja Druck. Vielleicht einen anderen als jetzt in der Arena hier nebenan, aber sicher einen ähnlichen. Also positiv denken, mehr darüber nachdenken, was könnte ich Gutes machen heute vor dem Spiel, als welche Fehler könnten da passieren.
Ja, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren, und das empfehle ich auch immer wieder uns Trainern. Es ist nicht so leicht, das muss man auch trainieren. Macht deutlich mehr Sinn, als sich auf die Schwächen zu konzentrieren. Also Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
Einer, der in der Arena gespielt hat, den Sie, jetzt will ich es mal so formulieren, dahin gebracht haben, Leroy Sané hat mal über Sie gesagt, Sie sind ein Meister des gepflegten Arschtritts. Das heißt, es gibt schon noch mal den Moment, in dem Norbert Elgert dann andere Methoden anwenden muss?
Also zunächst mal habe ich noch keinen Spieler dahin gebracht, wo er heute ist. Das haben die alle selber geschafft und in erster Linie auch durch ihre eigene Leistung, durch ihre eigene Zielklarheit, durch ihr Talent, durch ihre Anstrengungsbereitschaft. Wir Trainer konnten da sicherlich ein bisschen helfen. Ja, was Leroy vielleicht damit meinte, ist mit gepflegter Arschtritt, meinte er eher so liebevoller Arschtritt, menschlicher Arschtritt. Es geht ja immer um situatives Führen und dann auch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Gleichbehandlung heißt für mich dann eher, jedem das zu geben, was er braucht. Ja, und das ist eben unterschiedlich und das ist auch situativ. Und bei Liro war es eben manchmal angebracht, ein Arschtritt war es nie. Dagegen würde ich mich jetzt vehement auflehnen. Also keine körperliche Gewalt bei uns. Aber manchmal so, manchmal so. Und bei ihm war das dann auch schon mal zwischendurch vonnöten, dann auch mal, so wie er es formuliert hat, ja, zu anderen, aber auch positiven Maßnahmen zu greifen.
Mein Lieblingssatz von Ihnen ist, man braucht ein Talent, das Talent zu nutzen. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, Talent ist Grundvoraussetzung. Stell dich in die Tür oder öffnet dir das Fenster zum Profifußball. Also Grundvoraussetzung, das ist schon wichtig, dass du auch ein relativ großes Talent für die Sportart Fußball hast. Aber erst Anstrengungsbereitschaft, Einstellung, Charakter, Durchhaltevermögen, Willenseigenschaften, immer wieder hinfallen und aufstehen, weil das kommt auf die Jungs definitiv zu, bringen dich dann durch diese Tür hindurch. Also, du brauchst auch ein Talent dafür, dein Talent zu nutzen, ein Talent dafür, Hindernisse, Schwierigkeiten zu überwinden, Probleme zu lösen.
Das darf ich mal verraten, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass die Jungs, die man dann heute aus dem Profifußball kennt und mit ihnen in Verbindung bringt. Einen haben wir schon gehört, Leroy Sané, Julian Draxler ist ein anderer, Sead Kolasinac, die Liste ist ja relativ lang. Immer wieder zitiert werden mit so Sätzen wie man kann eigentlich immer zu ihm gehen, Norbert Elgert ist derjenige, zu dem man gehen kann, der die Persönlichkeit entwickelt, der permanent Fragen beantwortet. Und dann habe ich Ihnen gesagt, heißt das, dass eigentlich 24/7 auch Ihre Tür offen stehen muss? Sie haben schon angedeutet, da gibt es nette Geschichten, jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist, wenn wir uns am Anfang einer Saison treffen, auch wichtig, dass wir uns etwas länger unterhalten, gemeinsam ausrichten und uns gegenseitig vorstellen. Und das machen dann die Spieler, die neuen Spieler, aber auch alle, die schon da waren. Trainerstaff, Betreuer, Physiotherapeuten, alle, die dazugehören, auch wir Trainer. Und in dem Zusammenhang sage ich dann schon mal ganz gerne, also wir Trainer im Allgemeinen, ich mag den Begriff Cheftrainer eigentlich nicht so, meine Assistenten sind meine Kollegen. Wir sind 24 Stunden am Tag für euch da. Wenn ihr uns braucht, dann bitte melden, könnt uns auch jederzeit anrufen. Und in dem Zusammenhang waren Spieler aus Ostwestfalen, ich nenne den Namen jetzt einfach nicht, weil ich nicht weiß, ob er es in Ordnung findet, ein Spieler aus Ostwestfalen. Aber wenn er es hören wird, der wird wissen, dass er gemeint ist. Und viele, viele der Jungs, die mit ihm zusammengespielt haben, wissen das auch.
Er darf sich melden, wenn er möchte, wenn er das hört.
Ja, da kam mal ein Anruf mitten in der Nacht, 3:30 halb vier in der Nacht nochmal. Und meine Frau, damals war es noch Haustelefon, Handy noch nicht so aktuell. Wir standen wirklich im Bett mitten in der Nacht. Also Sturm geklingelt, Telefon, und wir haben wirklich im Bett gestanden. Und du denkst ja dann, da ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwo in der Verwandtschaft, irgendjemand ist schwer krank geworden oder lebt nicht mehr. Und dann meldete sich der Vater des Spielers. Ja, und hallo Herr Elgert, hier ist Herr so und so. Ich sag, Sie werden Grund haben, was kann ich für Sie tun? Zu dem Zeitpunkt noch sehr freundlich. Ja, und dann kam die Antwort, ja, ich wollte meinen Sohn morgen fürs Training abmelden, der hat die Grippe. Ja, und dann musste ich schon für mich einen kleinen Tobsuchtsanfall am Telefon vermeiden, weil eine ganze Nacht schlaf er weg, und habe ihm dann erklärt, dass das dann auch möglich gewesen wäre, mir am nächsten Vormittag mitzuteilen, wenn er ausgeschlafen hat und wenn auch ich ausgeschlafen habe. Solche Geschichten sind passiert, passieren immer noch. Das ist damit nicht gemeint, aber ansonsten schon, wenn die Jungs uns wirklich brauchen, dann sind wir wirklich da.
Auch so eine Form des gepflegten Arschtritts, wenn man erklären muss, dass halb vier vielleicht dann doch nicht die Zeit dafür ist.
Ja, ich glaube, das war ihm vielleicht selber auch dann spätestens am nächsten Tag wieder bewusst, aber vielleicht brauchte er nur einen Gesprächspartner.
Sie haben es gerade angedeutet, damals noch Festnetztelefone en vogue. Heute haben alle Jungs Mobiltelefone und man redet eine ganz andere Sprache. Ich fand das vorhin auch ganz, ganz nett, wenn man die Sprache der Spieler benutzt. Man muss online sein. Jetzt sind Sie in einem Alter, in dem man ja unterstellen könnte, es ist schwer, die Sprache der Spieler zu sprechen. Hand aufs Herz. Wenn Sie dann von Instagram-Filtern reden in der Kabine und wenn Sie Snapchatten und wenn Sie dies und das tun, kommen Sie da noch hinterher und entwickeln Sie sich da auch selber weiter, um weiter diese Sprache der Spieler sprechen zu können?
Ja, zunächst mal kann man 62 Jahre alt, aber auch 62 Jahre jung sein. Und ich habe die Entscheidung getroffen, 62 Jahre jung zu sein. Und wenn Sie da nicht mit der Zeit gehen, also der Spruch, der ist abgedroschen, der kommt auch nicht von mir, ne? Wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und eins geht immer weiter, die Evolution, hat damals schon, glaube ich, Charles Darwin gesagt. Also alle Menschen oder Lebewesen, die sich nicht weiterentwickeln, die werden irgendwann aussterben. Ich bin noch da. Daran erkennt man schon, dass ich da mit den Dingen auch mitgehe und mitwachse. Ich muss aber nicht jeden Mist mitmachen. Naja, also hat sich sehr viel verändert. Was die Gesellschaft betrifft, aber auch was die Einflüsse auf Kinder und Jugendliche betrifft. Social Media, Internet, Handys, Playstation. Und ich bin auch nicht dagegen, weil die Dinge sich nicht aufhalten lassen. Entscheidend ist nur, wie du damit umgehst. Also ich bin froh, dass meine Frau Internet beherrscht. So kann die mir da gewaltig helfen. Mich interessiert es nicht so. Also ich kann es anschalten und zur Not auch noch das eine oder andere finden. Aber ansonsten bin ich da eindeutig für eher Face-to-Face als Facebook. Verstehe sie aber, es ist eine andere Welt. Es ist mit unserer Tochter ja so, meine Enkeltochter Emilia, die ist jetzt 5, die will auch schon ein Handy haben, ist aber noch deutlich zu früh. Ich habe großes Verständnis, aber wir unterhalten uns schon darüber, dass man also zum Beispiel nicht in der Playstation, an der Spielkonsole, im Internet oder im Handy versinkt, sondern es einfach intelligent nutzt. Das kann man intelligent nutzen, aber dabei sollten menschliche Beziehungen, wir sind ja immer noch Menschen unter Menschen und nicht Menschen unter Maschinen, im Vordergrund stehen.
Jetzt haben Sie gerade mal so eine Situation erzählt, in der sich ein Vater, ein Elternteil eines Spielers meldet. Wie regelmäßig gibt es Konfliktsituationen? Weil ich habe es vorhin schon mal angedeutet, natürlich bei Ihnen einerseits die fußballerische Ausbildung im Vordergrund steht, aber Sie auch immer wieder betonen, dass eben diese menschliche Seite ebenfalls wichtig ist. Eine Seite, die jetzt erst einmal natürlich den Eltern zugesprochen wird. Gibt es da Bereiche, in denen man sich überschneidet und vielleicht sogar dann Reizpunkte hat?
Jetzt in Richtung von?
Naja, wenn ich mir jetzt überlege, Sie nehmen einen Leroy Sané zur Seite und sagen ihm, pass mal auf, so kannst du nicht durchs Leben gehen, du musst das und das und das machen, ist es ja durchaus eine Möglichkeit, ob das jetzt bei Leroy passiert ist oder bei wem anders, dass die Eltern sagen, lass dir doch von dem nichts erzählen, wir sind deine Eltern und auf uns hast du zu hören.
Ja, das kann sicherlich Überschneidungen geben, aber ich würde mir niemals anmaßen, mich in Familien einzumischen, weil die Eltern sind für die Kinder das höchste Gut. Also Mama und Papa haben dafür gesorgt, dass die Kinder überhaupt eine Chance hatten, in diese Welt zu kommen. Sind auch die ersten Ansprechpartner, sind die Erzieher. Und wir als Ausbilder spielen da später eine kleinere Rolle. Also ich gehe nicht tiefenpsychologisch in Familien rein oder mische mich in Dinge ein, die mich nichts angehen. Es geht bei uns in der Ausbildung, ja, neben all diesen Dingen, die ich vorhin schon mal genannt habe, Technik, Taktik und so weiter, natürlich auch um gesunde Wertevermittlung. Aber ich kenne keine Familie, die mir bisher gesagt hat, also mein lieber Herr Elgert, das mit dem Respekt oder mit Toleranz und so, das geht uns ein Stückchen zu weit. Das hat noch keiner zu mir gesagt.
Wir haben vor ein paar Wochen bei uns im Podcast Markus Krösche von Leipzig gehabt. Ich würde Ihnen gerne mal eine Aussage von ihm vorspielen. Die war ganz interessant. Bin gespannt, was Sie dazu sagen.
Das ist ein generelles Problem, dass im Nachwuchs sehr, sehr oft zu viel auf Ergebnisse geachtet wird. Und man praktisch in der Woche sich darauf vorbereitet, wie man dann am Wochenende das Spiel gewinnt mit den 15-Jährigen. Aber das ist halt für eine individuelle Entwicklung eines Spielers nicht immer förderlich, weil im Nachwuchs ist meiner Meinung nach so der Fokus auf die individuelle Entwicklung das Entscheidende, weil das letztendlich entscheidend ist, wie sich ein Spieler weiterentwickelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir einen für uns ausbilden.
Also ich interpretiere mal, Konflikt, ein Jugendtrainer hat natürlich auch ein Interesse daran, mit seiner Mannschaft erfolgreich zu spielen. Wichtiger sollte aber sein, so sagt es Markus Krösche, dass er schaut, dass sich die einzelnen Spieler dahin entwickeln, dass sie für ihre Profikarriere gewappnet sind, dass sie für den Profiverein dann eine Verstärkung sind. Was sagen Sie dazu?
Ja, primär ist natürlich auch mein Job, unser Job hier in der Knappenschmiede, so viele Spieler wie möglich aus den eigenen Reihen in den Profikader, in den Profifußball zu bringen. Da bin ich dabei, in verschiedenen anderen Dingen bin ich auch dabei, dass der Fokus zu sehr auf Ergebnisse gerichtet ist. Das liegt aber häufig nicht unbedingt an den Jugendtrainern, sondern an unserer Gesellschaft heute, dass nur noch der Erste zählt, dass nur noch das Ergebnis zählt. Es wird sehr häufig gesagt, auch in den großen Clubs, dass das Ausbildung und Verbesserungsprozess an erster Stelle steht. Aber wenn dann das Ergebnis mal, wenn der Trainer dann 4, 5 Mal verliert, dann entsteht da schon unnötiger Druck auf die Trainer. Den muss man natürlich rausnehmen und dann wirklich mal ernst machen. Und auf der anderen Seite wollen viele junge Trainer, was ich auch nachvollziehen kann, aus verschiedensten Gründen, Status, Finanzen und so weiter, auch relativ schnell nach oben. Dafür brauchen sie Resultate, dafür brauchen sie auch mal Meisterschaften. Aber auf der anderen Seite führt das natürlich, das ist dann eher nicht der erfolgreiche Weg, sondern der Holzweg. Ne? Der erfolgreiche Weg ist tatsächlich eher derjenige, sich auf das Verbessern zu fokussieren. Dass man sich auf den Ausbildungsprozess, auf das tägliche, individuelle und gemeinsame Verbessern fokussiert. Und wir haben da in Deutschland sicherlich insgesamt so in den letzten, wir sind im Moment wieder auf einem anderen Weg, wir haben jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, wieder vielleicht den Fehler gemacht, dass man sich in der Ausbildung zu sehr auf Ergebnisse, zu sehr auf Matchpläne, auf Statistiken. Statistiken sind wichtig, aber Statistiken sind eben keine Menschen. Menschen sind aus Fleisch und Blut, Statistiken nicht, zwar von Menschen gemacht. Dass man sich zu sehr auf Statistiken, auf Matchpläne und Spielideen fokussiert hat, anstatt auf den individuellen und gemeinsamen Verbesserungsprozess. Spielidee, Matchplan hilft dir vielleicht, das nächste Spiel zu gewinnen, aber es geht in erster Linie natürlich um das tägliche Verbessern, um Techniktraining, um Spielverständnis verbessern und so weiter. Und da bin ich schon bei Herrn Krösche, der Ansatz ist so definitiv nicht ganz falsch.
Wie sehen Sie denn eigentlich aktuell die Situation Jugendfußball in Deutschland? Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, technisch war das Niveau mal höher. Müssen wir uns Sorgen machen?
Nee, Sorgen machen wir uns, müssen wir uns überhaupt nicht. Wir waren absolute Weltspitze und ich finde, wir gehören immer noch dazu. Es gibt mal Jahrgangslöcher, das heißt, dass es mal richtig, richtig gute, dass es also mal schwächere Jahrgänge gibt, auch mal 1, 2 Jahre hintereinander und mal eben sehr gute Jahrgänge. Und ich habe lange Gespräche gehabt mit der aktuellen DFB-Führung in Person von dem Michael Schönweiz, der jetzt Chefausbilder ist, was früher Hansi Flick war oder Matthias Sammer und dann auch mal Horst Rubesch jetzt am Schluss, das macht jetzt der Michael, wir haben uns lange getroffen, also wir sind da alle einer Meinung, dass man da bestimmte Dinge, nicht alles verändern muss, denn viele Dinge waren und sind gut. Aber das eine oder andere, ein Ansatz war da zum Beispiel oder ist, dass wir jahrelang über die DFL und auch da nicht falsch verstehen, die Idee war grundsätzlich gut, dass die Leistungszentren, erste Liga, zweite, dritte Liga, jährlich, zweijährlich, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre zertifiziert wurden, also kontrolliert wurden. Dann es wurde darauf geschaut, es gab einen Kriterienkatalog, den es zu erfüllen galt, grundsätzlich von der EDD ganz gut. Wir wollen ja ständig besser werden und wir hören da auch ganz gerne Vorschläge. Aber es hat eben dazu geführt, dass alle nur noch diesem Kriterienkatalog und den entsprechenden Sternen, die es dafür gab, auch mit einer finanziellen Belohnung, es gab, glaube ich, das Beste war 3 Sterne plus, ja, dass alle dem nachgejagt sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es so ein bisschen Einheitsbrei wurde, so ein bisschen in Richtung Vermassung ging. Und die Einzigartigkeit einer Ausbildung eines Clubs, eine gewisse Club-Identität da so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Der Grundgedanke war gut, es gibt's in der Form jetzt inzwischen nicht mehr. Aber das war zum Beispiel ein Ansatz, so was zu verändern. Es geht nicht um Sterne, es geht um tägliche Verbesserung. Aber es geht nicht um irgendwelche Sterne, die von irgendwo vergeben werden, sondern dass auch jeder Club seine eigene Identität und seine eigene Philosophie bewahrt und ja einfach nur richtig gut ausbildet.
Aber ist auch da ein Ansatz für eine Situation, die wir in der Bundesliga aktuell haben, zu finden, nämlich, dass es sehr, sehr viele Teams gibt, die sehr aufs Umschaltspiel setzen, die, wenn man es sehr kritisch formulieren will, den eigenen Ballbesitz nicht mehr so sehr in den Vordergrund stellen und da eine vielleicht gar nicht so förderliche Einheitlichkeit entstanden ist?
Ja, wir müssen da ja auch keine Einheitlichkeit haben. Also das ist ja oben zu verstehen im absoluten Hochleistungssport, im Profibereich. Da geht es einfach darum, das nächste Spiel zu gewinnen. Und da schließen sich, glaube ich, Effektivität und Attraktivität überhaupt nicht aus. Es gibt ja viele Vereine, wir gehören im Moment auch dazu, die sehr früh pressen, die sehr früh attackieren, um den Ball früh zu gewinnen, um dann kontern zu können, aber nicht nur. Dieses frühe Stören führt ja insgesamt dazu, dass du den Ball einfach wieder haben willst. Und das ist für mich, dass du den Ball schnell zurückhaben willst und nicht nur reagierst, dass du agieren willst. Und das ist ja eigentlich die Ursprungsidee des Fußballs. Ich frage meine Jungs ja auch immer wieder im Training, warum seid ihr angefangen, Fußball zu spielen? Weil ihr so gerne den Ball habt oder weil ihr so gerne hinterherlauft? Also im Jugendbereich muss man vielseitig, ganzheitlich ausbilden. Im Profibereich verstehe ich natürlich, dass es um Ergebnisse geht, weil der Profitrainer wird im Grunde genommen dafür bezahlt, dass er das nächste Spiel gewinnt. Und davor habe ich großen Respekt. Häufig bekommen sie einfach zu wenig Zeit, wenn es nicht mehr läuft. Du gewinnst 3 Spiele, verlierst 1 Spiel und alles wird sofort in Frage gestellt. Aber so ist die heutige Zeit. Und da haben wir, und deswegen, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum ich mich der Ausbildung verschrieben habe, da haben wir dann in der Regel klein wenig mehr Zeit, um Fußball eben auch ganzheitlich zu lernen.
Aber Sie sagen es ja, es gäbe ja unterschiedliche Ansätze. Jetzt gibt es viele Mannschaften, die viel pressen und natürlich sind das Mannschaften, die auch gerne den Ball haben. Aber ich habe mich zum Beispiel mit Marco Rose jetzt ein bisschen länger unterhalten können beim letzten Europa-League-Spiel. Er sagt eben auch, klar wollen wir auch den Ball haben, aber wir spielen ihn dann vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko früher vertikal, als andere Mannschaften das tun. Von diesen anderen Mannschaften gibt es aber gar nicht mehr so viele, oder? Klar, der FC Bayern München ist ein Ballbesitzteam. Was würden Sie sagen, wie viele gibt es da jetzt noch in der Bundesliga, die man in diese Kategorie stecken kann?
Ja, das kann ich jetzt nicht so komplett übersehen, aber es gibt schon noch Werder Bremen, die ständig den Ball haben wollen. Es gibt Gladbach, es sind jetzt auch wir. Bei Dortmund ist es, glaube ich, so ein bisschen aufgrund der Strategie gemischt. Die Bayern wollen ständig den Ball, hatten sie auch gerade schon gesagt. Bei Leipzig hat sich jetzt aufgrund von Julian Nagelsmann die Philosophie insgesamt auch noch mal ein bisschen verändert und entwickelt. Also es gibt schon noch genügend Vereine, die Ballbesitzfußball spielen wollen. Und das ist für mich auch, das ist auch mein persönlicher Ansatz, das ist der Ursprung des Fußballs, selber mit dem Ball was machen zu wollen.
Sie haben es gerade angedeutet, es gibt Vorzüge, die Sie haben als Ausbilder hier im Jugendbereich. Mehr Freiheit vielleicht, auf jeden Fall mehr Zeit. Trotzdem drängt sich natürlich die Frage
auf. Mehr Zeit zum Ausbilden, ja. Ansonsten ist das ähnlich.
Ja, auch bei Ihnen ein kostbares Gut und ein rares.
Ja, Sie sehen es ja schon heute. Heute ist normalerweise mein freier Tag. Und ich bin sehr gerne hier, nicht falsch verstehen. Aber früher war der Mittwoch wirklich der freie Tag in der Woche. Und das ist heute so, der ist so halb frei. Das ist aber kein Jammern, das wäre Jammern auf ganz hohem Niveau, aber die Dinge haben sich schon sehr verschoben. Es ist immer umfangreicher geworden. Was jetzt die Stunden betrifft, die man täglich sich mit Fußball befasst.
wenn man ihre Vita anschaut, in Gelsenkirchen geboren. Natürlich gab es dann zu Profizeiten unterschiedliche Stationen, aber jetzt eben schon eine ganze Weile hier wieder im Verein tätig. Dann drängt sich die Frage auf, warum denn Norbert Elgert nicht irgendwann auch mal Trainer der Schalker Profimannschaft geworden ist. Es gab mal ein Angebot, glaube ich, ne?
Öfters. Hier intern, des Öfteren, aber auch extern auch. Also ich habe es nie gespürt. Und wenn du irgendwas tust, eben gerade auf diesem Niveau, und das hätte dann dieser großartige Club verdient, wenn ich sowas mal gemacht hätte, dass ich dann zu 100% auch hinter dieser Aufgabe stehen würde. Also ich habe es nie gespürt, das unbedingt machen zu müssen. Mir fehlte auch nichts an meinem Lebensglück. Ich habe immer deutlich lieber ausgebildet. Ja, will jetzt nicht überziehen, aber so ein bisschen ist es schon so wie so ein Burning Desire, so ein brennendes Verlangen eher, jungen Menschen dabei zu helfen, Ziele und Träume zu verwirklichen. Es macht mir einfach großen Spaß, da nicht nur, ja, da auch nicht nur sportlich, auch soziale Spuren zu hinterlassen.
Entspricht auch noch
für mich persönlich ein bisschen mehr Sinn. Und ich finde, dass das Lebenssinn auch noch ein bisschen was bedeuten sollte. Sinn heißt für mich das Gegenteil von Unsinn. Das heißt nicht, dass für mich Profitrainer jetzt Unsinn gewesen wäre, aber für mich in meiner Aufgabe deutlich mehr Sinn.
Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich ein schönes Gefühl ist, wenn man Jungs wie Leroy Sané, Julian Draxler dann verfolgt und merkt, die haben was aus ihrem Talent gemacht, die haben gelernt, ihr Talent zu nutzen, also entsprechend auch dieses Talent mit auf den Weg gegeben bekommen. Jetzt gibt es aber ja verständlicherweise auf der anderen Seite auch sicherlich eine ganze Menge Jungs, denen sie irgendwann im Laufe ihrer Trainerzeit dann mal sagen mussten, es reicht dann leider nicht für den Profibereich. Wie hart sind solche Gespräche? Oder gibt es die vielleicht seltener, als ich mir das jetzt vorstelle?
Ja, die gibt's viel öfter, weil von den Jungs, die bei uns sind, von den 100%, die bei uns sind, schaffen es vielleicht 3, 4, 5, 6%. Bei uns waren es in den letzten 10, 20 Jahren tatsächlich extrem viel. Also wir haben da, was Profis aus den eigenen Reihen hier auf Schalke oder auch woanders betrifft, eine extrem hohe Quote, die uns auch sehr, sehr freut, glücklich macht, klein wenig stolz auch. Aber es geht natürlich auch um die anderen, die es nicht schaffen. Auch da haben wir eine ganz große Verpflichtung. Und deswegen sehe ich oder wir sehen Ausbildung eher auch so ein bisschen als Schule des Lebens. Es ist aber wichtig, dass man mit den Jungs von Anfang an darüber spricht. Also ich bin da kein Traumzerstörer, sondern einer, der versucht, Träume zu verwirklichen, aber auch realistisch betrachtet. Das muss man den Jungs schon sagen, dass die meisten von ihnen eben wahrscheinlich nicht schaffen und deswegen der Plan B, also die besten, für die einige ist ja der Plan A, die bestmögliche schulische Ausbildung extrem wichtig ist, um eben dann eine Alternative zu haben. Aber was die Jungs natürlich bei uns mitnehmen, auch wenn sie es nicht schaffen, sind ja auch viele positive Dinge, über die ich gerade schon mal gesprochen habe. Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und all solche Eigenschaften sind natürlich dann, wenn sie es im Fußball nicht schaffen, nicht ganz schaffen, in anderen Berufen durchaus gefragt. Also eigentlich möchten wir keinen hier als Verlierer wegschicken. Und das ist auch wichtig, dass Jungs schon früh verstehen, auch gerade bei den Kleinsten. Ja, die müssen sich in der Schule für den nächsten Jahrgang qualifizieren. Und dann auch noch in einer unserer EDC-Jugendmannschaften. Das ist schon ein enormer Druck, den muss man ihnen nehmen. Und sie müssen verstehen, dass es mit Versagen überhaupt nichts zu tun hat oder mit Verlieren gar nichts zu tun hat. Dass wenn sie ihr allerbestes gegeben haben, dass sie dann immer Gewinner sind und dass das nur ein kurzzeitiges Feedback ist, wenn sie hier nicht übernommen werden oder es hier nicht schaffen, dass es danach noch weitergeht. Schalke ist ein toller Club, super Club, aber auch nicht der Nabel der Welt.
Man hört auch daraus, dass da eine Passion ist für diese Nachwuchsförderung, für das, was eben dann auch über diesen reinen Trainingsbereich hinausgeht. Also ich halte mal fest, der aktuelle Schalke-Coach muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie ihn verdrängen, aber ich glaube, da kann man im Moment ja aus Schalker Sicht auch ganz glücklich mit sein, mit dieser Personalie. Sie haben sich diesem Nachwuchsbereich verschrieben. Was wäre denn, wenn Olli Bierhoff mal anruft und fragt, ob er sie zum DFB holen könnte?
Ja, Olli Bierhoff hat mich da noch nie kontaktiert. Hansi Flick damals schon mal. Und Michael Schönwalds, mit dem hatte ich auch Kontakt und ist durchaus schon öfter mal angefragt worden. Aber nachdem ich vor 2, 3 Jahren fast nicht mehr hier gewesen wäre, aus anderen Gründen, dann ist das aktuell kein Thema. Also ich bin lieber täglich noch auf dem Platz Und das eine oder, Jahr, oder andere Jahr könnte es auch noch werden in meiner jetzigen Aufgabe und Position. Und wenn ich mal aufhöre, wird das eher mit Coaching und Mentoring zu tun haben, höchstwahrscheinlich im Fußball. Das kann hier auf Schalke sein, kann beim DFB sein, kann auch in der freien Wirtschaft sein. Also da schließe ich dann gar nichts aus. Aber aktuell für die nächsten Jahre sicherlich noch eher Schalke 04.
Also wir können abschließend festhalten, der 62 Jahre junge Norbert Elgert hat noch einiges vor im Bereich Fußball, im Bereich Schalke 04.
Ja, auch für mich gilt genau wie für uns alle hier im Raum, auch für Sie, der Rest unseres Lebens ist Zukunft.
Ich glaube, schöner können wir nicht schließen. Herr Elgert, schönen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ach Mensch, ach, da wäre ich jetzt doch gerne mit dabei gewesen. Also wenn ich es jetzt so höre, das ist schon eine echte Type, mit der man, glaube ich, also ich hatte so den Eindruck, ihr hättet auch noch 2 Stunden länger reden können.
Ja, hätten wir tatsächlich, hat er sogar selber gesagt, aber ich hatte nicht mehr so viel Zeit dann. Und ich glaube, das Management von ihm, das hat dann auch irgendwann gesagt, so jetzt ist gut. Aber das ist tatsächlich jemand, wenn ich ihn das nächste Mal auf Schalke treffe, dann werden wir uns wahrscheinlich wieder, nicht bei einem Bier, das kann ich dazu sagen, sondern er hat so einen ganz besonderen, er sagt selber, Asterix-Drink. Dann werden wir uns hinsetzen und bei diesem Getränk nochmal weiter philosophieren. Ich bin total neidisch auf dieses Getränk, weil er hat das dann immer so gehabt und ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob ich was davon haben kann. Also Mann. Es hatte so ein bisschen Kaffee aussehen, also Optik, so, es war so bräunlich, aber er hat gemeint, ah, jede Substanzen, und dann ist das natürlich auch jemand, der da wissenschaftlich komplett vorne ist und natürlich mir auch um Längen voraus, so dass ich dann auch mich nicht traue, da ein Gespräch anzufangen. Nee, es alleine die Minerale, die du da und da verlierst im Tag und nach dem Aufstehen, das und das, das wird hier halt ersetzt und dann hast du da aber nochmal die Blocker und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich würde es einfach gern probieren, aber ich bin raus.
Der Asterix-Drink. Aber ist es dann eher Asterix oder ist es eher wie Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist? Ist es quasi eigentlich eher so ein Obelix-Zaubertrank-Ding?
Nee, sie nehmen ja die gleiche Droge. Nur, dass sich Obelix damals die Überdosis verpasst hat und Asterix es dosiert einsetzt.
Ja,
womit ich jetzt nicht sagen will, dass Norbert Elgert Drogen nimmt. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, jetzt hör auf, dich zu entschuldigen.
Nur abschließend
das ist hier ein Männer-Podcast.
War auf jeden
Mann.
Fall sehr schön, völlig okay, dass du freigemacht hast. Nee, du musstest, du warst terminlich verhindert, das nochmal zur Erklärung. Also ich hoffe, dass das für euch aber auch so mit mir auszuhalten war. Und Norbert Elgert hat ja sowieso den größeren Gesprächsanteil gehabt. In der Zwischenzeit übrigens wurden an diesem Wochenende, wo wir das Thema Trainer gerade hatten, weitere Coaches entlassen. Die Bayern haben quasi den Startschuss gemacht mit Niko Kovac und jetzt hat es erwischt, Bayer Lorzer in Köln und Schwarz in Mainz. Für beide muss ich ehrlich sagen, tut es mir sehr leid, weil ich die als Typen sehr lieb gewonnen habe in dieser Saison. Also ich kenne jetzt beide nicht besonders gut, aber ich war 2-mal beruflich bei Spielen von denen und fand sie sehr, sehr angenehm. Bayer Lorzer, einer, der enorm emotional bei der Sache ist, aber so authentisch emotional, fand ich total schön. Und Sandro Schwarz ein bisschen anders, aber doch auch authentisch, menschlich, cooler und auch sehr, wie soll ich sagen, also ist, glaube ich, ein sehr fußballintelligenter Typ. Und ich fand ja auch seinen ganzen Ansatz in Mainz sehr, sehr schön, das Ganze mutiger zu spielen, vor allen Dingen spielerischer zu versuchen, obwohl klar ist, dass man jede Saison gegen den Abstieg spielt. Aber auch jetzt wieder mit einer Raute zu spielen, ja, dann verlierst du aber eben gegen Union, die ein ganz anderes Bild von Fußball haben, 2-3. Und dann, Frage an dich, Benni, ist das doch folgerichtig, dass man auch so einen Sandro Schwarz raushaut, obwohl der doch eigentlich nicht unbeliebt im Verein gewesen ist?
Naja, das hat ja zumindest die sportliche Führung dann so auch nochmal erklärt, ne? Also Rufen Schröder hat ja dann gesagt, tatsächlich, wir saßen zusammen nach dieser Pleite und die schüttelst du nicht so leicht aus den Knochen. Also du hast richtig auf die Nuss bekommen gegen RB und verlierst jetzt zu Hause gegen Union Berlin und Union hat wohlgemerkt zwischenzeitlich mit 3-0 geführt, ne? Also das ist dann schon etwas, wo
aber
sie...
Aber 2 Ecken, ne? Also
Ja, das ist egal, aber das ist egal. Also wie die Tore dann fallen, ist egal. Aber wenn du zu Hause in so einem wichtigen Spiel gegen Union Berlin verlierst und wie gesagt, die haben auch ein besonderes Verhältnis ja offenbar zueinander gehabt, Rufen Schröder und Sandro Schwarz. Wir können im Übrigen an dieser Stelle auch schon mal ankündigen, dass wir nach der Länderspielpause genau über dieses Thema und über viele andere Themen, was den FSV Mainz 05 angeht, mit Rufen Schröder selbst sprechen werden. Also wir haben den dann im Interview und werden mit ihm natürlich auch darüber nochmal philosophieren und sprechen, wie schwer ihm das auch gefallen ist, so jemanden, der im Verein so wohl gelitten ist, dann tatsächlich eben sich mit dem darauf zu einigen, okay, Sandro, pass auf, das geht hier so nicht weiter, wir müssen jetzt was anderes machen, vielleicht wissen wir dann auch schon nach der Länderspielpause, wer der neue Trainer wird. Und bei den Kölnern hast du ja gerade selber schon gesagt, da ist sowieso Chaos, ne? Da sagt der Armin Fee dann vor dem Spiel, dass er jetzt schon zurücktritt und so weiter und so fort. Jetzt ist Bayer Lorzer auch noch raus. Also das ist da nochmal chaotischer, die sind auch Vorletzter, die Kölner, und ja, jetzt kommt dieses berühmte Rad dann so langsam tatsächlich ins Drehen. Bruno Labbadia wird da schon wieder genannt, der hat aber wohl abgesagt und so weiter und so fort. Also Trainerwechsel, jetzt geht's dann so langsam los. Wir haben 11 Spieltage rum, bis hierhin war noch nicht viel los, und dann Kovac und jetzt die beiden, und da sind wir dann spätestens nach der Länderspielpause, wenn wir dann wieder da sind, auch schlauer, wer dann da die Nachfolger sind. Und jetzt sollten wir, Schlüdenmann, langsam mal so ein bisschen über das Topspiel sprechen, ne?
Der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Man sagt schon noch Topspiel, ne? Obwohl es kein Tabellenführer war, der da mitgespielt hat. Obwohl die Dortmunder ja zuletzt gekriselt haben unter der Woche. Ein großer Auftritt in der Champions League im Signal Iduna Park. Du warst mal wieder Canapés essen. Ich habe gearbeitet beim Spiel gegen Inter Mailand. Wir haben uns gar nicht so ausführlich drüber unterhalten über das Spiel. Das war allerdings emotional wichtig für Borussia Dortmund, dachte man zu dem Zeitpunkt. Zweite Halbzeit, Spiel gegen Inter gedreht. Hoffnung, die K.O.-Runde in der Königsklasse zu erreichen, am Leben gehalten. Und dann reist man nach München.
Ja.
Und die ganze Emotion ist wieder raus. Wie konnte es passieren?
Der ganze Schwung ist raus. Ich muss übrigens an dieser Stelle einmal etwas sagen. Ich habe tatsächlich zum allerersten Mal ein Spiel, ein Champions-League-Spiel in dem Setting geschaut, wie ich es da geschaut habe. Nämlich mit, dass man da auch noch ein bisschen Häppchen bekommt und was zu essen. Und ich habe es tatsächlich, und ich verachte mich selbst dafür. Ich habe es verpasst. Ich habe den Anschlusstreffer der Dortmunder verpasst, weil ich noch auf dem Rückweg zum Platz war. Und das ist ja etwas, was ich normalerweise ganz schlimm finde. Und dann ist es mir selber passiert. Und Gott sei Dank haben sie danach noch die anderen beiden Tore gemacht. Und ich habe die ganze Stimmung im Stadion mitbekommen. Aber das ist, also ich schäme mich abgrundtief dafür, dass ich, der sonst sowas immer verurteilt, dass es mir jetzt selber passiert ist, dass ich da noch mir die Currywurst reingeballert habe und dann zurückgelaufen bin. Und da habe ich nur gehört, wie Nobby Digge da schon wieder wie ein Angestochener ins Mikro schreit, und dachte mir, das darf jetzt nicht wahr sein. Du hast jetzt das Tor verpasst. Peinlich, hochgradig peinlich. Ansonsten natürlich ein toller Auftritt, aber der Schwung ist jetzt eben dann tatsächlich sofort wieder weg, ne? Also das musste echt sagen. Ich habe auch überlegt, ist das jetzt so ein Turning Point? Können die jetzt darauf aufbauen, auch die Bayern so richtig ärgern? Es ist ihnen überhaupt nicht gelungen. Erste Viertelstunde war noch relativ zäh, und dann haben die Bayern losgelegt, im Grunde genommen super souverän, super dominant. Die Dortmunder zu fehlerbehaftet hinten, gerade das 1-0. Da lassen sie Lewandowski ganz entspannt zum kurzen Pfosten durchlaufen, nachdem sie zweimal nur so halb gar klären. Die Flanke kommt genau auf seinen Kopf, dann steht es 1-0. Und ab da im Grunde genommen, ja, war das Ding ein Bayern-Spiel. So, ja, die Dortmunder hatten dann in der zweiten Halbzeit durch Alcacer, der eingewechselt worden ist, nochmal eine Gelegenheit, tatsächlich vielleicht nochmal zu verkürzen. Ist ihnen nicht gelungen. Und unterm Strich aber alles auch so, wie das dann gelaufen ist, 4-0, auch in okay, so, ne? Also die Dortmunder waren einfach zu schwach an diesem Tag, haben alle ja im Nachhinein, egal ob das Witzel, Hummels, Zorc, wer auch immer, haben gesagt, ja, das war heute einfach wieder viel, viel zu wenig. Das war desillusionierend, und das alte Problem aber natürlich auch beim BVB ist, Länderspielpause bedeutet jetzt nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass du da großartig mit deinen Jungs dran arbeiten kannst, weil viele von denen tatsächlich unterwegs sind. Die Bayern haben mich überrascht und auch überzeugt in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sein, haben da ganz klar den Chef im Ring gemimt, und das hat ja dann auch Schlüdenmann dazu geführt, dass jetzt natürlich wieder das Selbstverständnis ein anderes ist, ne? Also Uli Hoeneß, der jetzt wieder die Abteilung Attacke ausgerufen hat und da tatsächlich bei den Kollegen im Doppelpass am Sonntagvormittag mal wieder angerufen hat, was er lange, lange nicht mehr gemacht hat. Also es ist jetzt wieder ein anderer Flow irgendwie bei den Bayern drin, und deswegen haben wir uns gedacht, über all diese Dinge, die da los gewesen sind. Hoeneß attackiert wieder, dann die ganze Geschichte mit Arsène Wenger. Sprechen wir mit einem, der bei den Bayern besser drin ist als alle anderen. Zusammengerechnet habe ich immer das Gefühl, nämlich mit dem Kicker-Reporter des FC Bayern München, mit Carlo Wild. Und ich habe dann ja tatsächlich mir gedacht, okay, der Schütte hat so viel für diesen Podcast schon geleistet in dieser Woche, dann führe ich wenigstens das Telefoninterview mit Carlo Wild. Wir haben es gestern, also am Sonntag, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung aufgenommen, und dann konntest du dich wenigstens ein kleines bisschen zurücklehnen. Wollen wir uns das mal anhören?
Ja, natürlich. Du hast gesagt, du hast mega abgeliefert. Ich bin jetzt absolut gespannt.
Robert Lewandowski ist amtierender Torschützenkönig der Bundesliga. Kann er seinen Titel verteidigen oder netzt ein anderer Spieler bis zum Ende der Saison öfter ein? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Ja, es ist die große Premiere heute hier bei uns. Zum ersten Mal bei Kicker Meets the Zone. Ich freue mich sehr, dass er in der Leitung ist. Der Mr. FC Bayern beim Kicker, Carlo Wild. Carlo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
Servus, hallo. Mr. FC Bayern. Naja, ich bin Schreibe über FC Bayern.
Ja, komm. Also du bist da schon besser vernetzt als viele, viele andere, die ich kenne, wenn man alles zusammenrechnet. Wir reden natürlich gleich über das Topspiel, aber wir müssen tagesaktuell anfangen. Wir nehmen auf hier gerade am frühen Sonntagnachmittag und es ist gerade mal wieder Historisches passiert. Uli Hoeneß hat tatsächlich mal wieder bei den Kollegen von Sport 1 unangekündigt im Doppelpass angerufen, wie früher zu seinen besten Zeiten. Jetzt nehmen wir noch die Nummer mit dem Arsene Wenger dazu. Kann man mittlerweile sagen aus deiner Sicht, dass der FC Hollywood endgültig zurück ist an der Sebener Straße? Mir sind ja gerade fast die Augen rausgefallen, als ich das gesehen habe, dass der Hoeneß da wieder anruft.
Ich habe das selber schon mal erlebt. Da saß ich auch im Doppelpass. Da war sogar Franz Beckenbauer dabei. Ich weiß aber nicht mehr genau, worüber wir gesprochen haben. Da hat auf einmal auch Uli Hoeneß angerufen. Und ich habe, nachdem er da angerufen hat, haben wir noch gesprochen. Hoeneß und ich, und dann hat er gesagt, er hat das deswegen gemacht, weil er nicht hinnehmen will, so ohne weiteres, wenn über seinen FC Bayern und auch über seine Person etwas Falsches erzählt wird.
Ja, gerade hat er bei seinem Anruf vor allem beklagt, dass Hasan Salihamidzic viel zu schlecht wegkommt in der Öffentlichkeit oder eben ganz im Schatten steht von ihm und von Kalle Rummenigge. Jetzt mal abgesehen von den manchmal ja doch relativ fragwürdigen Auftritten und Aussagen, die Hasan in der Öffentlichkeit so hat, haben wir an dieser Stelle auch hier und da schon mal thematisiert. Kannst du für uns, weil du den besseren Einblick hast, mal die Arbeit von Hasan Salihamidzic intern einschätzen, die er da leistet? Ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich offenbar demnächst zum Sportvorstand befördert. Was macht der intern? Wie wichtig ist der? Wie gestalterisch ist der beim FC Bayern tatsächlich tätig?
Ja, wenn man mal ein gutes Beispiel für ihn anführen möchte, dann kann man Alphonso Davies nennen. Das war sein Mann, den wollte er unbedingt haben. Mhm. Also er ist schon sehr stark für die Kaderplanung zuständig und aus persönlichen Gesprächen, ich kenne ihn ja noch als Spieler in München, muss ich sagen, dass Hasan Salihamidzic, was die Analyse von Fußballspielern anbelangt, sehr gut ist. Also der weiß genau, der Mann könnte ein Bayern-Spieler sein und der weiß genau, dieser Mann ist kein Bayern-Spieler. Mhm. Also das muss man ihm einfach absolut zulassen. Er hat höchste Ansprüche. Er ist natürlich völlig neu in dem Job. Und wenn man bloß mal sieht, dass ein Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach 4,5 Jahre im Jugendbereich tätig war, um da zu lernen, nebenbei ein Studium absolviert hat und jetzt ein gestandener Sportdirektor oder Sportvorstand ist. Auf der anderen Seite Salihamidzic ohne jede Vorkenntnis in diesen Job geworfen wurde und da jetzt die Profis machen soll, bei den Profis dabei ist, da Kaderplanung machen soll und auch noch den ganzen Jugendbereich mit beackern muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das aus meiner Sicht in der heutigen Zeit viel zu viel. Das müsste der FC Bayern total auffächern auf verschiedene Positionen, weil es geht nicht, dass man alles macht. Und im Jugendbereich kann man auch nicht so drin sein. Und da ist bestimmt, Oliver Kahn hat da auch völlig neue Ideen. Ich hoffe, er kann sie durchsetzen. Da wird sich einiges ändern, Scouting und die ganzen Geschichten. Und Salihamidzic, wenn am morgigen Montag trifft sich ja der neunköpfige Aufsichtsrat. Hoeneß wird den Salihamidzic vorschlagen zum Sportvorstand. Wenn die das dann akzeptieren, dann werden sie die Position, auch wenn dann Kahn anfängt und Hoeneß weg ist, alles neu sortieren müssen.
Ja, spannend.
Also. Aber Salihamidzic, dass er manchmal, so wie er spricht, also ich bin der Meinung, in einem Land, in einer Zeit, wo über Ausländerproblematik so viel gesprochen wird, muss man einfach akzeptieren, dass wenn jemand kein natürlicher Deutschsprecher ist, vielleicht nicht so toll Deutsch spricht wie andere. Mhm. Er ist nicht als Rhetorikprofessor angestellt in München, sondern als der Mann, der das Ganze gestalten soll. Es ist ein wahnsinnig schwerer Job, weil du ja auch deinen Hund hier und den Rummenigge da hast und da ist es nicht immer einfach. Also ich bin sehr gespannt, ob es morgen läuft. Er ist auf jeden Fall, aber das sind ja hoffentlich alle, die wichtige Jobs haben und überhaupt jeder Mensch, der arbeitet, fleißig. Das ist noch kein Qualitätsmerkmal, das muss man sein.
Mhm. Kannst du für uns nochmal diese andere FC Hollywood-Nummer ein bisschen aufrollen? Also diese etwas peinliche Geschichte da um die vermeintliche Absage der Bayern an Arsene Wenger, wo es erst so klang, die Bayern haben abgesagt, Wenger hätte sich bei ihnen gemeldet, dann hat Arsene Wenger aber gegengepusht und selber gesagt, ja nee, aber Moment mal, die haben doch zuerst mich angerufen. Kannst du da nochmal ein bisschen Licht reinbringen?
Ich kenne Arsene Wenger seit 25 Jahren. Ich habe mit dem mal in Nizza ein 5-stündiges Interview gemacht. Das war in der Phase, als er Bayern-Trainer werden sollte, 1994. Mhm. Es gab ein siebengängiges Menü, ich hatte irgendein Virus, konnte kaum was essen. Und Wenger und sein Übersetzer, oder spricht der Deutsch, Berater oder was, der war der Freund, der war mit dabei, die haben dann zumindest das Essen abgeräumt. Und Wenger hat überragend über Fußball gesprochen. Also Wenger ist ein absoluter Ehrenmann. Die Sache war die, also ich habe es jetzt sowohl von der Wenger-Seite, die ich gut kenne, als auch von der Bayern-Seite abgeklopft. Und wir haben ja auch am Donnerstag bei uns im Kicker von Kontakten gesprochen und nicht von Verhandlungen und Gesprächen. Also es gab diesen Kontakt, das ist nachgewiesen, zwischen auf der einen Seite Rummenigge und auf der anderen Seite Wenger. Rummenigge rief an am Dienstag, Wenger war bei beIN der Sports, wo er Kommentator ist, und hat da Sendung gehabt, rief dann zurück und dann war so das lose Gespräch, wir sprechen, ob er überhaupt Interesse hätte, und wir sprechen nach dem Spiel gegen Dortmund. Mhm. Und dann ist intern offenbar Neues passiert. Ich weiß auch, dass gewisse Leute Wenger nicht als Trainer oder was er danach hätte werden sollen, Supervisor mit einem Blick an der Seite, das war von anderen Leuten im Verein nicht gewollt. Mhm. Also da ist Rummenigge offenbar vorgeprescht, aber es war ja auch nur ein Informationsgespräch. Aber unterm Strich, wenn Rummenigge jetzt gestern da nach dem Spiel sagt, sie hätten sich offenbar missverstanden, ich glaube, das war eine, wie soll ich sagen, eine vorgeschützte Aussage. Da ist intern etwas schiefgelaufen. Und die erste Wahl war ja sowieso Flick. Es war auch nie ein Rangnick durchzusetzen, weder im Verein noch bei der Mannschaft, die das auch nicht gewollt hätte. Das war, weil du gerade sagst, FC Hollywood, das war mit Sicherheit nicht sehr souverän vom FC Bayern, wie diese Geschichte ablief. Ja. Und wenn man dann noch diese Nummer dann mit der Gegendarstellung Absage hört oder gelesen hat, dann passt das alles zusammen. Ja. Also eine sehr eigenartige Geschichte und bestimmt keine Geschichte, die in die Ruhmeshalle des FC Bayern aufgenommen wird.
Klär uns mal ein bisschen darüber auf, wie das jetzt aktuell da um diesen Trainerposten bei den Bayern steht. Mit Flick gab es jetzt zwei Siege, man steht defensiv stabil, man kann den großen Konkurrenten aus Dortmund da gestern richtig abfertigen. Bleibt der jetzt tatsächlich bis zum Saisonende, wie das kolportiert wird überall?
Also momentan gab es noch kein Gespräch. Ich habe heute Vormittag mit Hansi Flick telefoniert, der ist völlig entspannt. Ich glaube, das ist der Einzige, der beim FC Bayern so richtig entspannt ist. Der weiß, der kennt das Business, der ist sowas von klar. Da waren im Hintergrund, haben dann auch die Enkel waren zu hören, was ich ja super sympathisch finde. Und ich kenne Hansi Flick, seitdem er bei Bayern gespielt hat. Ist ein unglaublich angenehmer Typ, super loyal und hat Ahnung vom Fußball, sieht den Fußball auch wie, meinetwegen, gegen die Richtung Ballbesitz und sauber kicken und trotzdem auch Effizienz. Der hat Ahnung, in der Phase, wo er jetzt nichts gearbeitet hat, hat er den Guardiola besucht und andere. Also der hat sich auch fortgebildet, der war auch bei der WM 2014 als Assistent Löws sehr wichtig, hat einen ganz klaren Plan. Ich habe oft gesagt, du bist viel zu schüchtern, du bist zu zögerlich, du musst ein bisschen, oder solltest anders auftreten. Wie er diese erste Pressekonferenz, wo er sich ja selbst vorstellen musste, weil beim FC Bayern keiner dabei war. Wie er das gemacht hat, fand ich schon großartig. Da hat er klare Kante gezeigt, sich gut dargestellt, und die Spieler hat er auch, glaube ich, ganz gut im Griff. Was ich auch sehr gut fand, ist, dass dieser Hype um Coutinho, der bisher nur gelobt worden ist, aber wenig geliefert hat, dass er den so beantwortet hat, indem er den draußen gelassen hat, war genau die richtige Maßnahme. So kriegt man auch die Mannschaft auf seine Seite, genauso mit Thiago, der mehr Balletttänzer als Fußballer ist, obwohl er es ja super kann, abgesehen davon. Hat er die richtigen Sachen gemacht, finde ich. Ja. Und deswegen ist das ein Mann, der nach jetzigem Stand auf jeden Fall bis Weihnachten und dann, aber sie werden auch an Weihnachten keinen, was weiß ich, Tuchel oder Guardiola oder wer da momentan schon wieder in der Wertung rumschwirrt, kriegen. Also so gesehen ist es einfach nur logisch, dass Flick dann wahrscheinlich bis Saisonende geht. Aber diese Gespräche sollen jetzt erst geführt werden. Bisher fanden diese Gespräche nicht statt.
Und auf lange Sicht, du hast Tuchel schon erwähnt, dann geistert natürlich immer Erik ten Hag durch die Lande, der ja auch die Bayern gut kennt. Ist das einer, der passen würde, könnte?
Ich kenne den von Bayern 2 von der Zeit. Kann ich ehrlich gesagt, das wäre eine Anmaßung zu sagen, der kann das. Ich meine, was er bisher bei Ajax da abliefert, Er hat es ja auch nicht ganz so leicht als Nicht-Amsterdamer. Das ist aller Ehren wert, wer mit der Mannschaft ins Halbfinale geht. Der hat Großartiges gemacht. Aber das ist schwierig zu sagen. Der FC Bayern wird sich irgendwann einmal davon verabschieden müssen, dass jeder so trainiert und arbeitet, auch die Spieler übrigens, wie Guardiola. Mhm. Also sie holen den wieder. Ist eine schwierige Nummer. Momentan, du musst halt sehen, was du kriegst. Also Mourinho ist mit Sicherheit kein Thema. Rangnick hat sich ja selbst aus der Wertung genommen, aber der wäre eben auch nicht vermittelbar gewesen, offenbar. Tja, dann wissen wir ja, wer da noch da ist. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, hat Tuchel ja auch einen Vertrag in Paris. Ja. Und Paris ist jetzt auch nicht die schlechteste Adresse. Also es wird spannend, aber sie haben jetzt dann Zeit. Und wer weiß, es gab ja auch schon Assistenztrainer, die Chefs wurden und die dann noch länger bleiben durften. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass definitiv am Saisonende dann Schluss sein muss für Flick. Mhm. Wenn er es kann und wenn er es zeigt, dann müssen wir es erst einmal mit dem auch den Vertrag eintöten, jetzt bis Weihnachten oder bis Saisonende. Und der hat ja auch einen definitiven Vertrag als Assistenztrainer, egal wer Chef ist, bis 2021. So clever war der Flick schon, dass er sich nicht vom Schicksal eines Kovac oder wie die Trainer auch immer heißen mögen, abhängig gemacht hat.
Wie hast du gestern diesen Sieg der Bayern gegen den BVB erlebt? Hat dich die Souveränität der Bayern ein bisschen überrascht?
Ich würde eher sagen, die Entschlossenheit. Ich war in Frankfurt, okay, die rote Karte für Boateng hat das Spiel natürlich nachhaltig geprägt. Aber wenn man dann, sagen wir mal, die zweite Halbzeit in Frankfurt erlebt hat und jetzt dieses Spiel gestern, das war ja wie schwarz und weiß. Wenn ich sehe, wie Kimmich, wie Müller, egal wie, das war ja unfassbar und es war für mich einfach erschütternd, wie eine eigentlich so gute Mannschaft wie Borussia Dortmund sich so dargestellt hat. Die haben eine historische Chance gehabt. Die hätten den FC Bayern wirklich in Turbulenzen stoßen können, wenn sie mehr gemacht hätten. Wenn ich im Frühling im Meisterschaftswettkampf 5-0 verliere gegen Bayern München und jetzt, ein halbes Jahr später, wieder 4-0, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben es da die Spieler nicht besonders begriffen. Für mich unfassbar, wie schlecht die gespielt haben, wie wehrlos, kein Widerstand. Es war das BVB und diese wunderbaren Fans, da waren ja bestimmt 15.000 da oben, wie die Truppe anfeuern. Und die da unten, die haben ja gar nichts gemacht, außer Mats Hummels und vielleicht der Torwart noch mit Abstrichen. Also es war von Dortmund schrecklich.
Ja, und Thomas Müller hat das nach dem Spiel auch so schön gesagt, ne? Also es ist immer wieder herrlich, wenn die Dortmunder zu uns kommen und das dann am Ende so ausgeht. Das scheint so, als ist seine Rolle jetzt dann wieder gefestigter und deutlich größer, ne?
Ja, der war so gut, wie ich ihn ewig nicht mehr gesehen habe. Der ist marschiert wie ein Wahnsinniger und der ist ja eh immer am Gestikulieren. Ich finde, manchmal sollte er mehr auf sein Spiel achten als auf die Führung der Mannschaft. Aber der war jetzt dann einfach top drauf und ist marschiert, hat alles gegeben. Der hat natürlich unter Kovac sehr gelitten. Und wenn er sich so darstellt, dann ist er der Müller, den wahrscheinlich die Münchner brauchen. Ja, aber wir haben auch die letzten Wochen auch einen sehr schlechten Müller gesehen, das muss man auch dazu sagen. Und Lewandowski hat lange gezweifelt, dass das alles so echt ist von ihm. Aber der zieht ja jetzt die Mannschaft mit, der grätscht und macht und arbeitet, macht von hinten bei Eckbällen die Kopfbälle raus. Also toll und neu, okay, der musste ja nichts halten. Aber das war dann schon eine Willensleistung aller, aber eins ist auch klar. Hoeneß hat es ja dann in der Nacht ausgeplaudert, was eh schon alle wussten, dass da einfach die Chemie zwischen Mannschaft oder Teilen, großen Teilen der Mannschaft und dem vorherigen Trainer zerstört war. Sie mussten jetzt auch liefern. Also man kann als Mannschaft nicht nur über den Chef schimpfen, sondern da muss man auch verdammt nochmal dann zeigen, dass man es kann. Und in der moralischen Verpflichtung waren sie gestern, sie haben sie erfüllt.
Carlo, dann entlasse ich dich wieder in deinen umtriebigen Sonntag. Du hast, glaube ich, noch einige Telefonate zu führen. Im Hintergrund hat das Telefon schon geläutet und dann freuen wir uns, wenn wir dich irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder zum FC Bayern anrufen können.
Immer gerne, ist kein Problem.
Super.
Bis dahin, schöne Grüße.
Danke dir.
Servus.
Ciao.
Und adieu.
Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Rühmann, eine Sache möchte ich mit dir aber noch diskutieren, die mir bei diesem Topspiel tatsächlich aufgefallen ist. Das 2:0 für Serge Gnabry, für den FC Bayern München von Serge Gnabry erzielt. Und darüber möchte ich mit dir nochmal ganz kurz sprechen, nämlich über etwas Generelles, was aktuell das Thema Schiedsrichter tatsächlich angeht. Die Bayern fahren einen Konter. Der wird von Gnabry am Ende auch vollendet zum 2:0 und der Schiedsrichterassistent hat an der Linie alles so gemacht, wie er es machen soll, nämlich Fahne unten lassen, obwohl er das Gefühl hatte, abseits, war am Ende keins und dann, nachdem der Treffer gefallen ist, Fahne hoch. Das hat aber wozu geführt, dass der Jubel von Serge Gnabry erstmal unterbrochen wurde und alle erstmal, keine Ahnung, 1,5 Minuten darauf warten mussten auf die Bestätigung aus Köln, dass der Treffer dann am Ende doch regulär war. Für mein Gefühl, als ich das gesehen habe, ich dachte mir, ach Mensch, weißt du was, wenn wir den Videoassistenten jetzt haben, dann lass doch den Assi an der Seitenlinie bei Toren die Fahne generell unten lassen, weil es wird ja sowieso überprüft, so kriegen wir aber zumindest den ungefilterten Jubel der Mannschaft, weil was war das Problem oder was für mich jetzt das Problem? Gnabry dreht ab, will jubeln, sieht, draußen ist die Fahne oben, Jubel bricht ab, dann dauert's und dann, nachdem die Bestätigung aus Köln kommt, sagt der Schiedsrichter, Tor zählt und dann gibt's nochmal so ein halbgares Jubelchen, was aber natürlich emotional nicht ansatzweise zu vergleichen ist mit der Situation, wie sie vorher gewesen wäre, wenn die Fahne unten geblieben wäre. Mich interessiert da jetzt mal einfach deine Meinung, weil ich denke mir, jetzt lass die Fahne unten, Assi, das wird ja sowieso überprüft, aber so kriegen wir wenigstens etwas mehr ungefilterte Emotionen, als das jetzt dann so gelaufen ist.
Ich finde den Ansatz gut. Also wichtig eben zu sagen, grundsätzlich hat er das richtig gemacht, aber die Frage ist eben, ob man da nochmal ins Regelwerk geht. Alternative wäre, dass der Assi sie einfach bei einem Tor generell hochnimmt und vielleicht auch so feierunterstützend mitschwenkt und maximal nochmal so ein geheimes Schwenkzeichen vereinbart, dass man das noch überprüfen sollte.
Du nimmst mich gar nicht ernst.
So ein VAR-Kasten oder sowas noch. Nein, ich finde die an sich diese Idee schon ganz gut. Ich weiß ja, was du meinst und ich wollte auch ehrlich sagen, dass ich da deine Meinung akzeptiere und dass ich deine Bedenken verstehe, dass das so ein bisschen schade ist, was den Jubel angeht. Ich habe gestern Abend wieder Football geschaut und da wurde ein Touchdown zurückgenommen, nachdem es, übrigens, was es ja auch in der Allianz Arena gibt, schon im kompletten Packers Stadium im Lambo so eine Lichtershow gab. Mhm. Das haben die Bayern, haben die das eigentlich exklusiv in der Bundesliga?
Wolfsburg, hallo.
Oh, Entschuldigung, ja stimmt, Wolfsburg, also ja, die schießen nicht mehr so viele Tore.
Können sie aber meinetwegen alle wieder abschaffen, ne? Also
schwieriges Thema.
Ich bin kein Fan.
Aber da haben sie es gemacht und am Ende wurde der Touchdown zurückgenommen. Also das wollte ich gerade nur so als Beispiel sagen und da habe ich auch gedacht, aber immerhin ziehen sie ihre Show durch. Also das alles wegzulassen, ob man jetzt diese Flackerlichter-Disco-Show gut findet oder nicht, ist eine andere Thematik. Aber das wegzulassen und zu sagen, wir warten erst einmal, was die Schiedsrichter machen, weil in der NFL wird ja jeder Touchdown überprüft. Also da ist es ganz normal, dass, wenn man das jetzt so übersetzen will, der VAR immer nochmal reinschaut und gewartet wird und die Zuschauer können sich dann auch nochmal die Slow-Mos anschauen, aber sie haben halt vorher die Flacker-Flicker-Lichter-Show gehabt und vielleicht ist das ein Ansatz. Ich finde grundsätzlich völlig okay, wenn der Assistent drüben angehalten ist, mit die Fahne zu schwenken bei einem Tor, um halt klar zu machen, war cool.
Weißt du was, ich weiß übrigens immer noch nicht, ob ich das in Berlin cool fand. Irgendwie fand ich es schon cool, dass die Hertha-Fans mit dem Trabi da die Mauer, die sie aufgebaut hatten, eingerissen haben. Hast du die Szenen tatsächlich gesehen? Also die haben ja da so anlässlich des Jubiläums des Mauerfalls da so eine Mauer vor der Kurve aufgebaut und dann sind sie quasi mit dem Trabi einmal durchgefahren und haben dann die Mauer so umgeschubst. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand es eigentlich eher cool als uncool. Auch da ging natürlich auf Twitter die Meinung wieder auseinander. Im Spiel danach gegen RB ging es dann vor allem darum, dass die Hertha sich erneut vom Schiedsrichter benachteiligt gefühlt hat, einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Niklas Stark, Ellbogen ins Gesicht, kann schon wieder, obwohl er nominiert ist, nicht sein Länderspieldebüt feiern, hätte Elfmeter für die Hertha geben müssen. Da konnte ich den Aufschrei tatsächlich sehr gut nachempfinden. Rufen Hennings, dreifach getroffen, das war noch an diesem Spieltag so, was mir hängen geblieben ist und ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt erstmal Kicker-Wertung gucken, oder? Ich habe kein gutes Gefühl, muss ich sagen.
Ich habe noch schlechteres Gefühl.
Oh Gott.
Also, ja, also heute kann ich viel, die letzten Wochen waren ja super für mich. Ich muss mal die App starten, ich habe auch noch nicht geschaut. Die letzten Wochen waren super für mich, aber ich glaube, dass dieser Höhenflug
soll ich schon mal?
Okay, du hast es offensichtlich schon auf. Ja, schau du mal, ich muss es noch aufmachen.
Aktueller Spieltag, Kicker-Manager-Spiel, Zanders Truppe hat insgesamt 16 Punkte geholt. Das ist wenig.
Es gab Zeiten, da haben wir uns darüber gefreut. So, ich schaue rein und kann dir sagen, es sieht noch... Oh, die Schalker kriegen halbwegs Punkte hier auf dem Kasten. Ja, aber ich muss sagen, das ist ein absoluter Graus, den ich hier gespielt
habe. Oh, ich sehe es gerade.
Ich habe 8 Punkte.
Yes,
8 Punkte. Und ich kann nicht mal sagen, dass ich einen Aufstellungsfehler gemacht habe. Niemand hat irgendwelche Punkte geholt. Ich habe Gieselmann auf der Bank gelassen mit 4 Punkten, aber alle haben da auch 0 geholt. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich lächze von Spieltag zu Spieltag, dass Xaver Schlager wieder zurückkommt, dass Kun Kastels beim VfL irgendwie wieder zurückkommt. Dann wird das ein bisschen mehr. Übrigens, ich habe eine Nachricht bekommen von Sven Neubauer. Wir haben vor, ich glaube, 2 Folgen ja über diese Wunderheilung von Xaver Schlager gesprochen. Ich kann mal kurz vorlesen. Ich bin Sven und Zuhörer des Podcasts Kicker mit Saison seit Tag 1 und riesiger Fan. Vielen Dank dafür. In der letzten Folge haben sie beide sich über Xaver Schlager unterhalten und wie schnell eine Verletzung heilen kann. Ich habe mir am 22. September das Syndesmoseband gerissen und es wurde mir eine Ausfallzeit von 6 Monaten prognostiziert. Ich darf ab heute wieder joggen, also ne, minus 2 Wochen, und werde vermutlich nächsten Sonntag wieder auf dem Platz stehen dürfen. Mit sportlichen Grüßen, Sven Neubauer. Sven, gerne mal ein Update durchschicken, ob das was geworden ist mit deinem Einsatz nach gefühlt 3,5 Tagen. Das klingt auch sehr, sehr verrückt. Und Bist du, sind Sie, Herr Neubauer, bei demselben Arzt, bei dem Savas Schlager diese Wunderheilung bekommt? Weil dann könnte man da wirklich noch ein paar mehr Leute hinschicken aus meinem Kicker-Manager-Team. Das wäre eine Information, die ich gerne zur nächsten Woche erhalten würde. Aber interessant, was es alles so gibt. Schön, dass ihr auch wieder fleißig eingeschickt habt. Zu allen Themen habt ihr euch sehr, sehr intensiv geäußert. Auch danke fürs positive Feedback für Matze Ginter, bei dem wir im Wohnzimmer sitzen durften in der vergangenen Folge. Wer die noch nicht gesehen hat, gehört hat, gerne nochmal reinziehen. Hashtag KMD Podcast zum Mitdiskutieren. Und wenn Benny Zander jetzt nicht noch einen richtig sinnvollen, guten Beitrag hat, können wir auch so langsam Feierabend machen.
Ja, ich hätte zum Abschluss dieses Podcasts noch eine etwas ernstere Sache. Ich fände es sehr schön, wenn wir alle mal damit aufhören würden, den 10. Todestag von Robert Enke gerade bei Social Media für irgendwelche Clickbaits und Likes zu instrumentalisieren. Das wäre mein Wunsch. Das war Kicker Meets the Zone für diese Woche. Tschüss, macht's gut.
Tschüssi.
Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.